Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de.
Börsenradio Network AG. Marktbericht.
Der DAX am Mittwoch mit gleich zwei Rekorden. Außerdem im Programm Japan und die historische Zinswende. Metzler-Chefvolkswirt Edgar Walk hat persönliche Beziehungen zu Nippon und hat ausführlich die Zusammenhänge dargelegt. Dazu die Jahreszahlen von Indus, die gibt's vom Chef persönlich, inklusive einer deutlich angehobenen Dividende. Wir haben einen Bericht von einer Investorenreise durch die USA und wir haben Granolas im Programm. Was klingt nach Müsli, sind die führenden Aktien Europas. Quasi die Antwort auf die sogenannten glorreichen Sieben der Amerikaner. Sie hören jeweils Auszüge. Für die kompletten Interviews registrieren Sie sich bitte bei börsenradio.de. Der Marktbericht heute wieder von Andreas Groß und Peter Heinrich. Der DAX bleibt im Rekordmodus, von Zurückhaltung keine Spur. Erstmalig schließt der Deutsche Leitindex tatsächlich auch über 18.000 Punkten. 18.013, das ist der Schlusskurs, ein kleines Plus von 0,1%. Auch Intraday mit 18.044 Punkten, ein frischer Rekord. Allerdings, die Zinssitzung der US-Notenbank hat durchaus Potenzial zu ernüchtern. Vor allem, was die anschließende Pressekonferenz angeht und damit das Tempo der erwarteten Zinssenkungen. Auch die US-Börsen warten dann lieber ab. Öl kommt indes ins Rutschen und gibt die Gewinne der Vortage ab, brennt bei 85 US-Dollar das Fass. Einen Director's Deal der Extraklasse allerdings gab es bei Rheinmetall. Vorstandsvorsitzender Armin Pappenberger versilbert Aktien im Wert von 5 Millionen Euro. Andere Anleger folgen offensichtlich seinem Beispiel. Rheinmetall verlieren 2,5%. Deutlich im Plus dagegen die Aktie von Indus. Es kommt gut an, wenn man ordentlich Dividende bezahlt.
Ja, mein Name ist Johannes Schmidt. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der Indus Holding AG.
Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Indus, das Beteiligungsunternehmen für mittelständische Hidden Champions. Im Interview mit Börsenradio, im letzten Interview sagten Sie, Zitat, wir werden uns sicher bei der Dividende für das Geschäft der 2023 nicht lumpen lassen. Jetzt liegt der Vorschlag auf dem Tisch. Was wird es denn als Dividende geben?
Ja, wir haben uns entschieden, der Hauptversammlung eine Dividende von 1,20 Euro vorzuschlagen. Nochmal zur Erinnerung, im vergangenen Jahr waren es 80 Cent. Wenn wir diese 1,20 Euro auf den Jahresflusskurs 23 beziehen, ist das eine Dividendenrendite von 5,4%. Wenn wir die Ausschüttungsquote anschauen, liegen wir bei knapp 40%, also vom Bilanzergebnis der Indus Holding AG. Also insofern nehme ich für mich in Anspruch, dass wir die Versprechen an der Stelle eingehalten haben und uns nicht lumpen lassen mit unserem Dividendenvorschlag.
Ich nehme an, da werden viele Aktionäre auf der Hauptversammlung die Hand heben. Wollen Sie diese Dividende haben? Ja, Ursache natürlich oder der Grund, ein starker Free Cashflow. Der gibt Spielraum für diese Dividende, aber auch für Akquisitionen. In welche Richtung möchten Sie denn zukaufen? Jetzt gab es ja vor kurzem, vor ein paar Tagen, noch einen Zukauf mit Gestalt Robotics. Da ist ja das Zauberwort KI mit drin, also KI-basierende Automatisationslösungen für künstliche Intelligenz. Also quasi für Bildverarbeitung und Steuerungstechnik. Was macht denn Gestalt Robotics?
Gestalt Robotics passt halt sehr, sehr gut in unser Segment Engineering, wo wir einer der Schwerpunkte auch das Thema Automatisierung ist. Und warum passt es da so gut hinein? Ja, was macht Gestalt Robotics? Also Gestalt Robotics bewegt sich genau an dieser Grenze Anwendung Methoden der künstlichen Intelligenz im Bereich der Industrieautomatisierung. Es ist also eine Kombination von Bildverarbeitung im Rahmen industrieller Prozesse, sei es für diverse Überwachungsfunktionen, sei es auch für die Assistenz bei manuellen Montagen zum Beispiel, auch letztlich die Überwachung von Montagevorgängen, die Überprüfung, ob eine Montage vollständig ist, die Überprüfung von Merkmalen an fertig produzierten Produkten. Das ist genau an dieser Schnittstelle bewegt sich Gestalt Robotics und deshalb ist das einfach für uns eine sehr schöne, passende und wichtige Investition, denn wir haben uns ja generell auch als Schwerpunkt in unserer strategischen Initiative, die Innovation treiben heißt, haben wir uns ganz klar das Thema Anwendung der künstlichen Intelligenz gesetzt.
Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Mein Name ist Edgar Walk, ich bin Chefvolkswirt bei Metzler Asset Management.
Aus dem Studio des Börsenradio grüßt Andreas Groß. Herr Walk, gestern die große Meldung. Japan hat Historisches geschaffen und hat die Zinswende eingeleitet. Wenn man jetzt so auf den ersten Blick draufschaut, gut, 0 bis 0,1%, das ist jetzt nicht so viel, was es dort an Zinsen gibt. Erklären Sie uns doch bitte, was ist das Historische an dieser Entscheidung?
Genau, das ist historisch tatsächlich die Veränderung. Also der Zins war ja bis vorgestern noch bei minus 0,1% und man hat jetzt auf 0,1 oder Richtung 0,1% angehoben. Und ist zum ersten Mal seit 2006 hat man ja die Zinsen angehoben, auch 2000. Man musste aber damals relativ schnell wieder die Zinsen senken, weil dann eine globale Rezession folgte. Und dieses Mal ist man halt vorsichtiger. Man hat jetzt lange gewartet mit der Leitzinserhöhung in Japan. Und von daher ist es natürlich schon ein historischer Schritt, weil seit langem mal wieder die Zinsen in Japan angehoben werden.
Lassen Sie uns doch kurz über die Anlegersituation sprechen. Der japanische Aktienmarkt lag ja lange da nieder nach dem historischen Hoch vor, ich weiß gar nicht, 35 Jahren. Jetzt hat er dieses Hoch wieder erreicht und überschritten. Jetzt das Umdenken, auch wieder historische Umdenken bei der Notenbank. Was trauen Sie dann dem japanischen Aktienmarkt zu?
Also ich denke, es ist nochmal wichtig zu verstehen, dass diese lange Durchstrecke in Japan bedingt war durch eine extrem niedrige Dividendenrendite. Also man hat wenig Dividenden bekommen in Japan. Und natürlich durch die Deflation. Im deflationären Umfeld können die Unternehmensgewinne kaum steigen. Und dementsprechend hat man auch keine Kursgewinne. Und wenn jetzt in Japan wir sehen, dass die Unternehmen investieren, dass Inflation zurückkommt, auch ein bisschen Wachstum zurückkommt, dann sehen wir, dass die Unternehmensgewinne wieder strukturell wachsen können. Jetzt nicht exorbitant, aber ganz solide. Wir haben deutlich höhere Dividendenrenditen in Japan jetzt als früher, über 2%. Wir haben Aktienrückkäufe der japanischen Unternehmen. Das heißt also, strukturell hat sich das Umfeld für Japan, für japanische Anleger am Aktienmarkt verbessert. Und von daher sehen wir durchaus strukturell Japan als einen attraktiven Aktienmarkt an, der natürlich auch Diversifikationspotenzial bietet. Ja, also wenn man hier in Europa ist, möchte man ja in Asien vielleicht investiert sein, da hat eine eigene Konjunkturdynamik. China ist sicherlich keine gute Alternative als Aktienmarkt, gegeben den geopolitischen Risiken. Und von daher, wenn man praktisch global diversifiziert investieren möchte, dann bietet sich halt auch Japan an für europäische Anleger. Also das ist sicherlich nochmal ganz interessant strukturell. Natürlich gibt es immer Schwankungen und ist sehr, sehr gut gelaufen. Von daher gibt es natürlich auch das Risiko von Kursrückschlägen. Aber wenn man jetzt eine strategische Perspektive einnimmt, ist Japan sehr, sehr attraktiv.
Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
Mein Name ist Heiko Geiger und ich leite bei Vontobel den Zertifikatevertrieb für Privatanleger.
Und hier ist Andreas Groß aus dem Studio 1 von Börsenradio. Wir wollen heute über Granolas sprechen. Und Wikipedia schreibt zu dem Thema, Granola, das ist ein Knusper-Müsli aus mit Zucker oder Honig gebackenen Haferflocken. Was hat das jetzt auf die Schnelle mit der Börse zu tun?
Die Börse hat eine andere Definition für Granola. Granola ist eine Abkürzung für ein Aktienkorb europäischer Aktien, die sich so ein bisschen als europäisches Komplementär zu den berühmten Magnificent Sieben, den glorreichen Sieben, also den großen Tech-Aktien der USA positionieren.
Und was bedeutet das jetzt für die Anleger? Diversifikation, 11 an der Zahl, Riesenmarktkapitalisierung. Heißt das Granolas ins Depot und ihr habt Ruhe im Karton?
Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier wieder André Costolani zitieren müssen. Wir kaufen die Granolas, nehmen Schlafmittel und wachen nach ein paar Jahren mit einer super Performance wieder auf. Ich glaube, was ein ganz wichtiger Punkt gerade bei den Granolas auch darstellt, ist, dass wir es eigentlich in jedem Unternehmen für sich mit einem Weltmarktführer im jeweiligen Marktsektor zu tun haben. Denken wir an LVMH im Luxusbereich, denken wir Nestle, Konsumgüterbereich, L'Oreal Kosmetik, ja, oder auch Novo Nordisk, der Däne, der eben gerade auch in die Pharmabranche ja gerade in den letzten Jahren revolutioniert hat. Da habe ich natürlich auch schon mal allein vom Geschäftskonzept, von der Unternehmensbewertung mit einem Weltmarktführer natürlich schon, weiß man, eine gewisse Macht im Depot liegen. Was man sicherlich sagen kann, ist, dass von der Wertentwicklung her die glorreichen Sieben sicherlich schon deutlich länger und besser gelaufen sind im Vergleich zu den Granolas. Natürlich auch entsprechend die Marktkapitalisierung gewaltig ist dieser Unternehmen. Das war eine Diskussion, die wir in den letzten Monaten ja auch beobachten konnten, welchen Einfluss bereits diese sieben Aktien in den USA auf die Performance des S&P haben. So gewaltig ist es bei den Granolas im europäischen Aktienmarkt sicherlich nicht. Aber es ist sicherlich ein Destillat an Unternehmen mit einer sehr starken Bilanz, mit einem sehr starken Marktgewicht, einer sehr hohen Wettbewerbsfähigkeit, die natürlich auch eine gewisse Daseinsberechtigung dann eben auch in einem größeren Index haben. Und wenn es eben darum geht, sagen wir mal, ein Aktienportfolio zusammenzustellen und man vor der Qual der Wahl steht, welches soll ich denn jetzt kaufen? Sowohl bei den glorreichen Sieben als auch bei den Granolas ist man natürlich gut beraten, wenn man sagt, naja, vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dass ich alle in einem Sack kaufen kann.
Sie haben Lust auf das ganze Interview? Dann gehen Sie auf börsenradio.de oder holen Sie sich die kostenlose Börsenradio-App.
Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege, Shareholder Value Management.
Trotzdem wäre es Zeit, dass man ein bisschen Dampf ablässt von den hohen Kursen und mal den Blick auf die zweite Reihe setzt. Ich meine, in den USA die zweite Reihe ist sowas wie Russell 2000, wie bei uns der MDAX. Und unter dem MDAX gibt es ja auch noch kleinere. Aber jetzt müssen wir doch eigentlich, weil die zweite Reihe lief ja noch nicht, dort schöne Schnäppchen finden, oder?
Auf jeden Fall. Also wir sind ja Value-Investoren und definitiv findet man dort Schnäppchen. Man muss aber auch genau hinschauen. Man muss wirklich genau hinschauen, wie es mit den Bewertungen aussieht. Ja, ich habe sehr niedrige Kursgewinnverhältnisse, aber die letzten Jahre waren für Value-Investoren, die auf genau diese niedrigen Bewertungen nur geschaut haben, echt schwierig. Das klassische Value-Investing nach Graham, niedrige Bewertung, niedriges KGV, möglichst eine hohe Dividendenrendite. Diese Werte haben aber auch über Jahre hinweg sich einfach nicht gut entwickelt. Und das sind dann oft sogenannte Value-Traps. Die sehen auf den ersten Blick super aus, bringen einem aber nicht wirklich was.
Wie nennst du das? Value-Trap?
Value-Trap, eine Value-Falle. Auf den ersten Blick sehen die super aus. Man kann sagen, das ist eine billige Aktie, aber die haben oft auch einen Grund, warum es so ist. Und deswegen, wenn man jetzt bei der zweiten Reihe schaut, dann hat man auf jeden Fall natürlich Werte mit dabei, ja, wo wir jetzt auch in den Mandaten gesehen haben, okay, die sind sehr, sehr attraktiv. Wir haben neu auf die Investmentliste bei uns genommen, zum Beispiel ein Unternehmen aus Großbritannien, Rightmove. Das ist ein Anbieter von Immobilienplattformen. Ganz simpel, ich bin Immobilienmakler in Großbritannien, ich muss bei den Plattformen von Rightmove mit dabei sein, sonst kann ich kein ernsthaftes Geschäft machen. Das ist abo-ähnliche Erlöse, die ich da habe und ob die Preise steigen oder fallen, ist ein Faktor für mich, aber als Immobilienmakler muss ich bei diesen Plattformen mit dabei sein. Und die sind von der Bewertung her zum Beispiel gerade sehr, sehr spannend. Da sind wir neu mit dabei. Oder zum Beispiel auch bei Merck aus dem Medizintechnikbereich. Und diese beiden Werte zusammen mit Oracle und Adobe sind jetzt in unseren ETF beim Rebalancing neu reingekommen vor zwei Wochen erst. Also das sind Werte, die eben mal drin waren schon, Oracle und Adobe, dann gut gelaufen sind, von der Bewertung her oder von den Renditeaussichten dann runtergekommen sind. Und das ist dann bei uns im ETF immer so, wenn die Renditeaussichten nicht mehr so hoch sind, dann fliegen die quasi raus und andere Werte kommen rein.
Aber es sind auch Riesenfirmen, ne?
Ja, natürlich. Das sind wiederum große Firmen, klar, sicher. Aber eine Rightmove ist beispielsweise was aus der zweiten Reihe. Und wenn wir jetzt auf den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen gucken und gucken uns da die Top-3-Positionen an, dann habe ich Sartorius steht im Biotech, Score und Storebrand. Und das sind alles drei keine Megakonzerne. Also von daher, wir haben wirklich wieder so ein bisschen back to the roots, kann man bei uns fast sagen. Wir kommen grundsätzlich aus dem Bereich der europäischen Small and Midcaps und das haben wir jetzt eigentlich wieder stärker gewichtet.
Hallo, mein Name ist Axel Albitz. Auf Wikifolio findet man mich unter dem Namen Trader Onkel. Hier betreue ich mehrere Wikifolios. Das größte ist das AA Plus Master Trading ohne Hebel. Ja, hauptberuflich bin ich nach wie vor Trader.
Gehen wir auf dein Wikifolio ein. Du hast jetzt 27. Gehen wir auf Einzelaktien ein. Warum hast du Super Micron Computer in deinem Depot?
Ja, das ist ja, die arbeiten ja ganz eng mit Nvidia zusammen. Im Prinzip, die machen ja die Serversysteme für die GPUs von Nvidia. Da war schon vor eineinhalb Jahren, glaube ich, groß in Medien eben zusammen mit Nvidia CEO, dass die zusammenarbeiten und ganz enge Partnerschaft haben. Und ja, in diesem Zug hat sich diese Aktie ja, waren 10-Bagger, ne, im Laufe der letzten 12, 16 Monate. Und die war viel stärker gewichtet. Ich habe ja schon die größten Gewinne mitgenommen, auch über 1.000 Euro. Mittlerweile ist der wieder ein paar hundert Euro zurückgekommen. Ja, ich denke, die ist nach wie vor nicht so teuer. Natürlich haben sie nicht Gewinnmargen wie eine Nvidia, aber ich denke, wenn Nvidia weiter wächst, wächst auch diese Firma weiter. Und ja, ich denke, mit dem Hype kann die vielleicht sich auch nochmal verdoppeln. Aber wie gesagt, ich habe da schon ganz viel Risiko rausgenommen. Die war zwischenzeitlich mal auch über 15% Gewichtung im Wikifolio drin. Ja, wenn man sich den Chart anschaut, das ist halt schon brutal. Allein im Januar, glaube ich, hat sie 300% gemacht.
Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf börsenradio.de.
Hallo, mein Name ist Lars Reichel. Ich bin bei GetEx, dem kostenlosen und günstigen Handelsplatz der Börse München, für das Zertifikategeschäft verantwortlich und freue mich heute hier bei dir im Radio auf dem Anlegertag in München in der neuen Location der Motorworld am Stand zu sein.
Auf geht's zu richtig handeln, handeln aber richtig. Ja, man muss ja erstmal suchen. Du sprachst davon von einer Excel-Tabelle. Man muss sich eine Idee haben, eine Strategie überlegen. Okay, jetzt habe ich eine Idee, jetzt habe ich eine Strategie und wie finde ich dann was?
Dann musst du dich mit den verschiedenen Produkten, Knockout-Produkten auseinandersetzen. Welche Markterwartung habe ich? Möchte ich eine Barriere nach oben setzen? Möchte ich eine Barriere nach unten setzen? Welchen Anlagehorizont habe ich? Möchte ich gerne in ein Open-End-Produkt, also ein Produkt ohne Laufzeit investieren oder lieber ein Produkt, was eine Fälligkeit hat? Darüber muss man sich selbst im Klaren sein. Die Entscheidung kann einen niemand abnehmen, aber man kann sich so Rahmendaten stecken und innerhalb derer kann man dann sich zum Produkt navigieren.
Okay, jetzt habe ich das Produkt, jetzt weiß ich, wo ich traden will. Ja, wie geht's denn weiter?
Dann empfehle ich immer, mit Limiten zu arbeiten. Limite disziplinieren einen selbst. Ich habe eine Vorstellung zum Produkt, zur Marktphase. Ich sage, das Produkt mit der WKN finde ich toll. Ich setze mir ein Limit, platziere meine Order, Klammer auf, idealerweise auf dem Marktplatz GetEx, Klammer zu, und bin somit zumindest vor Überraschungen geschützt, weil ich weiß, was mein Kapitaleinsatz sein wird, wenn es zu einer ausführbaren Situation kommt. Eben der Stückzahl mal Kurs bzw. der Kurs des Limits und zudem das Kapital ist dann mein Investment. Und erlaub mir noch die Bemerkung, aus Risikogesichtsgründen, um eine Übersicht zu bekommen, empfehle ich im ersten Schritt nicht mehr als 3 bis 4 Investments parallel laufen zu lassen, um sich wirklich zu fokussieren.
So wenig, werden manche sagen?
Ja, so wenig, weil ich gehe davon aus, es lieber richtig machen zu wollen, ein Produkt nachvollziehbar im Depot zu haben. Bei den Knockout-Produkten haben wir eine sehr lineare Performance zum Underlying. Das hilft natürlich auf der anderen Seite. Auf der einen Seite möchte ich mich aber auch nicht zu sehr verzetteln, sondern fokussiert in den Investments bleiben.
Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
Sebastian Schütt, Portfolio Manager bei der TBF.
Andi Groß aus dem Studio des Börsenradio. Schönen guten Morgen. TBF hat ja genau das getan, also mit den CEOs, mit den Unternehmenslenkern selber gesprochen, und zwar in den USA. Bring uns doch mal ganz kurz auf Speed, wie man sagt. Was sind die Eckdaten? Man fährt ja mal nicht so eben in die USA. Das ist ja ein Investment an Zeit und auch in Geld. Das muss ja richtig gut geplant sein.
Für uns in den USA sind 2 Konferenzen. Das sind die Industrial-Konferenzen, die jetzt im Anfang des Jahres eben in Florida stattfinden. Das sind 2 sehr große US-Häuser, die diese Industrial-Konferenz zur gleichen Zeit quasi über die Straße miteinander verbinden. Weiterhin hatte ich noch die Chance, zu einer Konferenz anschließend zu gehen, zu einer Critical Metals and Mining Konferenz als Schwerpunkt, um da eben mal reinzukommen in das Thema Mining oder Metalle und Ähnliches.
Was heißt das im Klartext? Also was für Schwerpunkte habt ihr da gesetzt? Was für Unternehmen, was für Branchen sind das?
Erstmal sind es in den ersten beiden Konferenzen sind es Industrieunternehmen, zum Großteil internationale Industrieunternehmen. Hier ist natürlich das Thema, ich meine, du wirst wahrscheinlich im Lauf des Gesprächs sowieso drauf kommen, aber hier ist AI ein wiederkehrendes Thema, ja, muss man ganz klar sagen. Wobei man aber auch nicht vergessen darf, dass der Bau von konventionellen Datencentern immer noch größer ist als der Bau eines Artificial Intelligence Datencenters.
Aber es gibt auch noch andere Themen außer AI.
Ja, natürlich gibt es weiterhin andere Themen außer AI. Es ist eine Automatisierung von Prozessen. Hier gibt es die großen amerikanischen Unternehmen, es gibt auch eine Siemens, es gibt eine Schneider, es gibt eine Rockwell, die in diesem Bereich tätig sind.
Ja, dann fass doch nochmal zusammen. Warum ist es, ich bring's mal auf den Punkt, vielleicht auch ein bisschen überspitzt, warum ist es jetzt besonders attraktiv, in den USA zu investieren?
Wenn man sich Unternehmen anschaut, wie US-Unternehmen, jetzt nehmen wir mal einen Hersteller, der alle möglichen Arten von Elektroartikeln herstellt oder ähnliches, der sagt, wir sind bei einem Destocking. und haben normalerweise in einem Destock, also wenn wir Lagerbestände abbauen, hat man normalerweise traditionell 6 Quartale. Die Asiaten eher 5, aber wir jetzt in der westlichen Welt 6. Und jetzt gehen wir davon aus, so wie er es beobachtet und auch beschrieben hat, dass wir jetzt quasi im 5. Quartal sind. Das heißt, wir haben noch das 6. Quartal, wo es zu Destocking kommt. Das heißt, Lagerbestände weiter abgebaut werden. Aber es würden ja dann die Folgeaufträge kommen. Und die müssten ja dann im 2. Quartal diesen Jahres anfangen, in die Bücher der Firmen zu laufen.
Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App.
Mein Name ist André Stacke und ich habe 11 Jahre lang als Fondsmanager gearbeitet, da 2,5 Milliarden verwaltet und bin heute im Thema Ausbildung und bilde Portfolio-Manager aus.
Du hattest vorhin von deiner 3-Daumen-Regel gesprochen oder 3x Daumen nach oben. Was meinst du damit?
Ja, die Grundidee meines Investmentprozesses sind eben Strategien und ich mag einfache Strategien, deswegen frage ich gerne, wie viele Daumen brauchst du, um an der Börse erfolgreich zu sein? Das sind nicht 2, sondern 3. Das sind 3 Strategien, die ich kombiniere. Die 200-Tage-Linie, es ist 5 Tage bestimmtes Börsenjahr und der Year-to-Date-Effekt. Leute aus meiner Community kennen das. Und die Grundidee ist, wenn eben alles in eine Richtung zeigt, und das ist schön, weil das ist Bestätigung an der Börse, dann möchte ich investiert sein. Und wir haben zum Beispiel 3 Daumen nach oben in der Nvidia, wir haben aber auch 3 Daumen nach unten, zum Beispiel in der Tesla oder auch bei der Apple. Und mit solchen einfachen Indikatoren kann man die Märkte schon ganz gut schlagen.
Das ist wirklich einfach. Und was mache ich bei 2 Daumen oder 2,5 Daumen?
Ja, halbe Daumen gibt es hoffentlich nicht. Also wir haben nur ganze Daumen, weil es 3 Strategien sind. Da muss man eben sehen, wie viel Risiko man eingehen will. Das Problem an der Börse ist, umso mehr Bestätigung du hast, umso weniger Signale hast du. Das heißt, wenn du das perfekte Signal abwarten möchtest, kann es eben sein, dass du lange auch in Cash oder Alternativanlagen bist. Wenn du 2 Daumen nach oben hast und risikomutig bist, kannst du natürlich die Märkte kaufen. Im S&P, Nasdaq und DAX ist es der Fall. Auch mit 8% Rendite dieses Jahr schon ganz gut. Im Nikkei zum Beispiel sind 3 Daumen nach oben, da stehen wir bei 15%. Das heißt, ja, du kannst da investieren, aber wenn 1 Daumen nach oben ist oder vielleicht auch alle 3 Daumen nach unten, dann wäre ich zumindest sehr vorsichtig, weil dann spricht zumindest die Statistik gegen diesen Trade.
Wir haben ja momentan den Trend, es ist genügend Geld da. Wohin fließt das Geld momentan?
Ja, Liquidität ist das Thema unserer Zeit und global ist wirklich so viel Geld vorhanden wie noch nie. Sehr viel Geld wird auch neu erschaffen durch Schulden. Die Notenbanken ziehen es ja ein bisschen raus, aber Fiskalpolitik stößt da sehr in das Horn mit rein. Es fließt nicht nur in die Aktien, muss man ehrlicherweise sagen. Eine Menge fließt auch in Anleihen rein. Insbesondere natürlich auch in das Thema kurzlaufende Anleihen, die gerade sehr gut verständ sind. Es fließt wenig in die kleinen Unternehmen, es fließt wenig in Venture Capital, es fließt sehr wenig in M&A oder auch in IPOs. Und am Ende konzentriert sich das Kapital extrem. Deswegen denke ich eben auch, dass die Hosse nicht ewig dauern wird. Mein Sweet Spot für das Timing ist, wenn die Notenbanken die Zinsen senken, was im Sommer passieren wird, dass wir dann, so wie es historisch auch war, auch mit den Aktienmärkten ein bisschen nach unten laufen.
Morgen der Börsengang von Douglas. Aktien kommen am unteren Ende der Preisspanne. Ich bin Andreas Groß, die Stimme von Börsenradio. Einen schönen Abend.
Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de